und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesezeiten Two Girls One Book mit der fabelhaften Fabienne
und der anatomisch gut gebauten Anne. Ich glaube, den habe ich schon mal gebracht, weil jetzt, wo ich ihn ausgesprochen habe, kam er mir wieder bekannt vor, aber naja.
Ich finde ihn gut, ich finde ihn sehr gut.
Man kann ihn öfter mal bringen, oder? Der ist schon gut. Ich finde ihn auch großartig.
Ich höre das sehr gerne. Das ist schon in Ordnung so.
Hey, ja, Recycling, ne? Das ist ja, wird ja immer wichtiger. Also ich meine, warum nicht auch mal wunderschöne Adjektive recyceln, oder?
Ich glaube, ich bringe auch jede zweite Folge fantastisch oder fabelhaft oder so. Das ist schon in Ordnung.
Ja, wir hatten mal Listen, ne? Ja. Es gab Leute, die uns Listen zugeschickt haben mit Adjektiven passend, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir die noch irgendwo haben und nachgucken. Ich habe jedenfalls irgendwann aufgegeben.
Wir haben einen Kopf wie ein Sieb, Fabi, sagst du.
Ist wirklich so. Es ist wirklich so.
Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eieiei, wild ist es. Ich habe dir was zu erzählen.
Oh, ich bin gespannt.
Ich habe der Silence zu Ende gelesen.
Oh, ja.
Holy shit. Punkt.
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 Holy shit, Punkt, 4,5 Sterne, Punkt.
Oha, okay, das heißt, es ist richtig krass.
Also, ich habe ganz viele Nachrichten, auch gestern erst wieder eine über Instagram bekommen. So, hey, wie hieß nochmal das Buch, was du dort vorgeschlagen hast? Dead irgendwas?
Dead irgendwas?
Ich glaube, ein paar Leute habe ich mit dem Buch auch angesteckt. Es ist wirklich, also, ich finde es großartig. Ich möchte mehr in diese Richtung. Ich möchte Horror, Mystery, Sci-Fi und ohne viel Liebesgeschnulze.
Oh, weißt du, was mich gerade sehr glücklich macht? Dass du das Buch gar nicht so auf dem Schirm hattest und ich dir das irgendwie mitgebracht habe und ich dir ein cooles Buch empfehlen konnte. Und obwohl das so gar nicht mein Genre ist, aber du sagst, das ist einfach perfekt geworden.
Es ist großartig. Ich freue mich wirklich. Also das ist wirklich super, super, super gut. Bin sehr happy damit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Du musst mir irgendwann, vielleicht nicht im Podcast, dann spoilerst du sonst alle weg, aber irgendwann mal in einer ruhigen Minute erzählen, wie es dann nun geendet hat, weil das würde mich schon interessieren.
Also da bräuchten wir so 3 Minuten.
Okay, ich nehme auch 3 Minuten.
Das kriege ich hin. So, und wenn ihr als ZuhörerInnen da neugierig seid, dann müsst ihr das einfach lesen.
So ein Ding ist das nämlich, ne?
Aha, ja.
Ich habe letztens auch wieder, erst wieder wurden wir in einer Instagram-Story getaggt, wo gesagt wurde, ey, aufgrund von euch, beziehungsweise von dir, Anne, war ich inspiriert, dieses Buch anzufangen. Ich weiß aber nicht, was daraus geworden ist. Ob die Person gesagt hat, ja, es ist gut, oder ob die Person noch gar nicht fertig ist, oder wie der Stand der Dinge da ist. Vielleicht muss ich mal nachhaken.
Wir brauchen Infos über sowas. Wenn ihr damit anfangt, dann wollen wir auch wissen, wie ihr es findet.
Ja, ihr könnt uns gerne mal in die Instagram-Stories auch schreiben, beziehungsweise uns auch per Nachricht schreiben, was ihr so von den Büchern haltet, die ihr euch aufgrund von uns oder unserem Podcast gekauft habt. Ob die total der Griff ins Klo waren oder ob ihr sagt, hey, das ist mein Jahreshighlight geworden oder irgendwas dazwischen. Mhm. Interessant finde ich schon.
Das wäre super interessant. Ja. Oh, wie gut. Wie gut, wie gut, wie gut. Deswegen, also mein Lesen diese Woche hat sich auf der Silence noch begrenzt. Auf Gameshow, wo wir gleich noch drüber reden. Und holy shit, das habe ich in 2 Tagen durchgelesen. Ich habe direkt nach der Podcastaufnahme angefangen und dann am nächsten Morgen beendet.
Ja, ich bin ein bisschen überrascht gewesen.
Bin da einfach durchgerannt, aber halt auch mit dem Hintergrund, dass jetzt die nächste Woche spannend wird, streammäßig, weil ich 6 von 7 Tagen jeweils von 18 bis 23 Uhr streame. Das wird so wild.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es lustig wird, ne? Rustalot steht an, richtig?
Mhm. Rustalot, für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, das ist so eine kleine Mittelalterstadt, die in Rust, das ist ein Spiel, aufgebaut wird und wo man dann Roleplay macht. Das heißt, jeder nimmt halt seine Rollen mit ein. Und ich bin Aviraldes Flatterberg zu Weindrossel, weil ich noch letzte Staffel kurz vor knapp geheiratet habe, wir den Bürgermeister gestürzt haben und Bürgermeister geworden sind. Mhm. Ganz, ganz, ganz großartig. Und dann geht es nämlich mit mir dort weiter. Und ich starte ja dann nämlich immer erst 18 Uhr, sondern halt schon vorher so 16, 17 Uhr. Und das wären halt einfach unglaublich lange Tage. Deswegen habe ich gesagt, so, okay, jeden Puffer, den ich jetzt reinkriege, versuche ich noch definitiv reinzukriegen.
Nee, ist ja auch richtig. Ja. Also ich finde halt auch immer so ganz krass durchgeplante Sachen ziemlich cool, aber es hat auch mit sehr viel Druck und sehr viel Stress zu tun, ne? Das alles wirklich durchzuziehen und immer, ne? Man kann ja auch nicht jedes Mal sicher sein, wie so die Tagesform von einem auch ist, ne? Da muss man ja auch immer ein bisschen aufpassen. Dementsprechend, ja.
Ja, das Ganze startet Sonntag, wir haben jetzt Donnerstag. Uiuiuiui. Wird wild. Aber ich habe mir erstmal Montagvormittag einen neuen Nageltermin reingemacht.
Da lässt du dich erstmal richtig nageln, ja.
Ja. So kann man es auch nicht. Ich werde gucken, dass ich die Vormittage einfach länger schlafe, sonst stehe ich immer so 7, 7.30 Uhr auf. Aber dass ich dann einfach, wenn es so lang geht, halt wirklich ein bisschen länger schlafe und meinen Tagesrhythmus so ein bisschen nach hinten verschiebe. Ja. Besser ist das.
Ich glaube, ich denke auch. Kaputt. Ja. Definitiv, weil, also ich meine, Ruhephasen sind wichtig. Ich meine, in jedem anderen Job hat man die Nummer auch und warum nicht auch als streamende Person, ne? Als Selbstständige.
Ich bin da so gut drin.
Tja, gut, das ganz wunderbar. Dafür kann ja keiner was. Da ist so ein bisschen selbst, wie nennt man das? Selbstschutz? Aufpassen auf sich selbst. Mir fällt das Wort nicht ein, aber.
Aber ich finde es super schwierig, so als Vollselbstständiger zu sagen. Also ich habe echt ein Problem, wenn es darum geht, zum Beispiel ein Spiel privat zu spielen. Ich kann mich nicht wirklich hinsetzen und das genießen, weil ich könnte ja das machen, ich könnte das machen, ich könnte was designen, ich könnte was für einen Shop machen und Co. Ist halt immer so, mein Kopf immer am Rödeln ist. Das Einzige, was ganz gut funktioniert, ich bin jetzt immer abends mit Olli am Demon Slayer schauen. Mittlerweile Anfang dritter Staffel angekommen.
Okay.
Aha, ganz ehrlich, da hat auch mein Schlaf drunter gelitten.
Das glaube ich.
Aber, schon ganz wild. Und bei die Tagebücher der Apothekerin, da bin ich auf dem aktuellen Stand. Da brauche ich die Mangas ganz dringend.
Ja.
Aber so dringend.
Nun. Ja, wie gesagt, ich kann euch da draußen, ich meine, Anna habe ich ja nun schon angesteckt, ich kann euch da draußen das einfach nur wärmstens ans Herz legen. Ich liebe diesen Anime sehr. Ich mag den sehr. Ich weiß nicht, was es genau ist, was mich catcht, aber ich finde den faszinierend.
Es ist unaufregend aufregend. Hm. Es ist eine selbstständige, starke Hauptcharakterin, wo es nicht um Liebe geht. Du hast so hier und da ein bisschen so, wo du denkst, so,
ja. Aber es ist nicht so schnulzig.
Ja, es ist nicht so schnulzig, es ist wirklich unaufregend aufregend. Es passiert eigentlich nicht großartig was und das ist halt total cool, weil du einfach, ich freue mich darauf, jeden Sonntag 20 Uhr kommt die synchronisierte Folge, Samstag 20 Uhr die mit O-Ton und es ist halt einfach so, die halbe Stunde kannst du einfach abschalten.
Ja, und weißt du, was mich so catcht an die Tagebücher an der Apothekerin? Ich glaube, wir reden jetzt schon die zweite Folge davon, ne? Entschuldigung. Aber sie ist halt, sie ist wirklich eine bodenständige, sehr kluge Frau, die natürlich auch so ihre Quirks hat, so, ne? Also die irgendwie so ihre Eigenheiten hat und auch ein bisschen verrückt ist, aber so, die ist halt einfach auch mal ein bisschen normal und nicht so, Mädchen und nicht so tollpatschig und so übertrieben, sie braucht unbedingt einen Mann, der ihr hilft, weil sonst kommt sie nicht klar. Und ich mag das sehr. Ich finde das, ne, dass sie so auch so eigenständig ist, ne? Und naja, dann hat sie da eben, dann muss sie da eben irgendwelche Gefahren und dann kostet sie halt vor, aber sie findet ja auch Gifte geil. Also insofern, ja, nice, let's go. So. Und das mag ich sehr gerne. Und sie hat halt, weißt du, es ist mal nichts mit Superpower, overpowered und ich bin die krasseste und beste und hab hier, kann noch zaubern und meine Haare sind Super Saiyajin-mäßig nach 2 Sekunden aufgeladen, sondern sie ist halt einfach, ist normal. So.
Das ist übrigens was ich an Demon Slayer sehr mag. Hast du es gesehen oder gelesen?
Ich habe, glaube ich, die erste Staffel mal gesehen, aber das ist schon Jahre her.
Also, das ist so Demon Slayer, halt Dämonenjäger, versuchen halt Dämonen zu töten, so bla bla blub. Er wird halt so ein Dämonenjäger und du denkst dann so, oh Gott, der Kampf, der geht jetzt schon 3 Folgen und total krass. Und dann hebt er, dann geht er zum letzten Schlag aus und steckt alles rein. Und es reicht trotzdem nicht. Geil, danke, danke. So, ich habe schon, ich saß zwar davor meckernd wie ein Rohrspatz, aber dann war das auch so, es ist eigentlich ganz erfrischend, weil es halt mal dann nicht diese letzte Verwandlung ist, die den letzten Kick rausprügelt.
Ja.
Das ist halt auch schon ganz geil.
Das ist ja ganz anders zu Solo-Leveling zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob dir der was sagt oder ob du den schon geguckt hast.
Mir sagt er was, ich habe aber noch nicht geguckt.
Okay, da ist es ja halt so, dass das so ein bisschen dieses typische, yo, er ist der eigentlich, ne, der Noob ist, der wenig Skill hat, der immer der Erste ist, der verletzt wird und der immer, auf den immer geachtet werden muss, der immer geheilt werden muss und so weiter und so fort. Und auf einmal durch bestimmte Sachen, die ich jetzt nicht groß ausführen werde, obwohl es relativ zügig passiert, also es ist jetzt kein krasser Spoiler so in dem Sinne, ist er halt das komplette Gegenteil. Und das ist halt so, es geht zu schnell für mich, weißt du, dass man sich Erfolge auch erarbeitet und dass man auch, ne, nach und nach irgendwie so, aber irgendwie, vielleicht bin ich da auch sehr meckrig bei dem Ding, aber irgendwie geht mir das zu schnell. Also ich hätte mir mehr Misserfolge gewünscht, so, weil das Leben ist nun mal auch nicht so ein, ich renne einfach durch und bin immer der Beste in allem, so. Man fliegt öfter mal auf die Fresse und hat öfter mal Struggles und Probleme, an denen man arbeiten muss. Und der löst sie zu schnell, aus meiner Sicht. Ja. Aber ich meine, ne, ist er ihm gegönnt, wenn das so alles so funktioniert. Aber ich finde halt, warum kann er nicht auch mal ein bisschen länger als 2 Sekunden irgendwie an so einer Sache nachdenken, kniffeln, wie auch immer, sondern ist gleich irgendwie am Start. Naja.
Ja, das mache ich auch ganz gerne. Deswegen hatte mir das zum Teil auch bei Demon Slayer halt gefallen, wo du denkst, oh, jetzt hat er es. Und dann so, oh.
Doch ja, nicht.
Dann, ja.
Schieberti.
So zwischendurch halt, ja, aber nun, das ist so, müssen wir wirklich eine Folge machen, einfach über Mangas.
Ich denke auch, es ist bald soweit, wenn du die Tagebücher Apothekerin geholt hast,
irgendwann.
Irgendwann.
Es ist halt viel Geld.
Ich weiß. Und du kriegst sie noch nicht mal digital, soweit ich weiß. Das ist halt auch schon ein bisschen gemein. Es gibt ja mittlerweile viele Manga, die du auch digital kaufen kannst, tatsächlich. Das wusste ich gar nicht.
Ja, das macht Olli. Der ist halt eher der Digitale da. Aber also Mangas möchte ich gerne in der Hand halten. Das ist schon so, da brauche ich was Handfestes sozusagen.
Da musst du was in der Hand haben, ne?
Ja, aber halt auch, weil ich immer gucke, so okay, was ist für ein Stil und mir halt manche einfach Gesichtsausdrücke auch mal markiere, dann mit so einem Klebi und so halt, ob man das dann halt adaptiert halt für meinen Waschbären und deswegen, manche braucht man halt auch so. Easy und ist. Aber gut, wir wollen über Game Show Teil 2, Part 2 reden.
Teil 2, Part 2. Ja, genau. Und deswegen vielleicht gleich vorweg der Disclaimer, das, was wir jetzt alles erzählen werden, ist nun mal jetzt wieder eine komplette Spoiler-Area. Das heißt, wenn ihr den ersten Teil von Game Show nicht gelesen habt und auch den zweiten Teil noch nicht gelesen habt, dann wäre es jetzt vielleicht ratsam, nicht weiterzuhören, weil jetzt gehen wir gleich in die Vollen und quasi fangen dort an, wo wir das letzte Mal in der letzten Episode quasi aufgehört haben und erzählen ein bisschen weiter und gucken mal, wie wir das alles so fanden, was da so passiert ist. Und genau, und Anne wird euch sicherlich wieder dann markieren, wenn wir dann wieder die Klappentexte der Woche haben. Denn die kommen diese Folge tatsächlich auch mal wieder. Wir hatten die irgendwie schon gefühlt sehr lange nicht mehr, habe ich das Gefühl. Also so vom Gefühl her einfach so.
Ich freue mich aber sehr drauf. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird ein Klappentext von mir und ich habe ein Auge auf 2.
Hä? Nee, es wird ein Klappentext von mir. Entschuldigung. Es wird
ein Klappentext von mir.
Hä?
Nee. Entschuldige? Hä? Also wirklich?
Ey, ich glaube, wir gehen da raus und jeder liest sein eigenes Buch.
Ja, auch mal interessant. Jeder zählt dann nächste Folge die Hälfte von seinem Buch.
Oh Gott. Das macht es dann noch wilder und noch verwirrender, glaube ich, für alle Zuhörenden.
Naja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber okay, starten wir rein in Game Show. Wir sind ja damit geendet, dass wir herausgefunden haben, wer Flannery wirklich ist. Und dass halt Mai gesagt hatte, wie? Nee. Cass. Entschuldigung, falsches Buch. Oh mein Gott. falsches Buch, es tut mir leid. Dass Cass gesagt hatte, so von wegen, okay, mein Schweigen gegen volle Transparenz. Das äußert sich halt darüber, dass Flannery überall halt auch Kameras aufgestellt hat in seinem Büro und Co., dass sie ihn halt wirklich jederzeit halt sehen können und abhören können und Co., dass er wirklich sagt, ich gebe euch dort volle Kanne, wirklich komplett. alles, was ihr wissen wollt, ich werde euch nicht anlügen. Hauptsache, ihr sagt halt nicht, dass ich der Gewinner von, halt der von damals bin.
Mhm.
Ganz, 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 ganz wichtig. Und alles geht halt sonst so weiter auch seinen Weg. 9 von den No-Clans haben es in die Qualifikation für die Game-Show geschafft. Die Game-Show geht jetzt in die finale Runde. Und der Plan ist ja, dass sie halt, dass es ein paar von ihnen schaffen, Gewinner zu werden, dass sie das live übertragen, damit dann auch die ganze Welt sieht, was wirklich mit den Gewinnern passiert, dass die weiße Zone einfach nicht existiert, dass sie getötet werden, so wie sie es halt in der Erinnerung gesehen hatte. Und sie halt alle von den No-Clans fiebern halt auch mit und sie schauen halt auch gemeinsam die, Entschuldigung, mein Handy. Sie schauen auch gemeinsam die Qualifikation von der Cafeteria aus, was ich so ein bisschen wie Public Viewing anfühlt.
Ja, ne? Hattest du auch irgendwie das Gefühl, sie sitzen also nicht in so einer, ja, wie nennt man das? Kaserne, wollte ich gerade sagen. In so einer Mensa, sondern eher, dass die in irgendwie so einer Kneipe sitzen und dann irgendwie so eine Art Volleyball oder Footballspiel irgendwie irgendwo läuft und dann sitzen da und trinken ein und feiern irgendwie. Und ich dachte so, oh Gott, wie makaber eigentlich, ne? Aber darüber haben wir uns das letzte Mal schon so ein bisschen besprochen, dass das irgendwie dieses Voyeuristische auch hier wieder ganz klar nochmal definiert wird, auch bei diesen No-Clans halt, ne? Also auch dort, dass auch dort eigentlich, ne, natürlich gucken sie mit einem ganz anderen Hintergrund mit zu und fiebern ganz anders auf einer ganz anderen Ebene mit und wetten ja auch nicht auf die. Aber so, es ist trotzdem ja, sie gucken ja trotzdem hin und es sind ja trotzdem Leute, die zuschauen und auch Zuschauerzahlen, die wahrscheinlich auch zählen, also die damit einhergehen, dass dieses ganze Format ja immer so groß bleibt, wie es ist, so, ne? Und
einfach gruselig.
Ja. Also, sie gucken sich da, wie gesagt, dann die Qualifikation von Jax an, wo gerade Cass natürlich sehr extrem mitfiebert und sehr viel mitfiebert. Was ich ganz interessant fand, es kommt dann zu einem Vorkommnis, zu einem Ereignis, wo Val, hat sie wieder, sie hat doch wieder so einen Anfall, ne?
Ja,
also es ist wieder irgendwas passiert, sie hat wieder so einen Anfall und Cass kommt halt zu ihr und will ihr auch helfen, ne? Also wie sie dann immer so ist. Und dann passiert etwas sehr Verwirrendes, zumindest hat es mich sehr verwirrt. Und zwar behauptet Val, dass sie Amanda, und sie sagt den vollen Namen, den weiß ich natürlich jetzt wieder nicht, aber Amanda ist, und zwar die beste Freundin aus der anderen Zone von Cass. Und sie sagt auch den vollen Namen und Cass ist sich sehr sicher, dass sie nie den vollen Namen von M gesagt hat, sondern halt immer Amanda oder M. Das heißt, daher kann Val das gar nicht wissen, wie sie nun heißt. Sie weiß auch ganz andere Dinge, wie zum Beispiel, dass Flannery eigentlich Chadwick ist oder heißt. Also sie weiß super viele Hintergrundinformationen, die Val eigentlich so gar nicht wissen kann. Und das hat mich als Lesende komplett verwirrt und auch natürlich Cass, die erstmal total irritiert ist und nicht so richtig damit umzugehen weiß, weil sie das nicht einordnen kann. Das Einzige, was sie denkt, ist natürlich diese, ne, Val hat ja die ganze Zeit Probleme mit ihrem, ich nenne es mal Chip, oder mit ihrem, ja doch, Chip nennen die das, ne?
Ja.
Dass es daher rührt, dass sie da irgendwie, dass da irgendwas passiert ist, weswegen sie auf einmal so krass irgendwelche Informationen weiß, die sie eigentlich nicht haben kann. Also die sie als Val, als Person Val nicht hat eigentlich.
Erinnerst du dich noch, als wir letzte Folge überlegt hatten, was sein könnte? In dem Moment dachte ich mir nur so, okay, alle Theorien, die ich hatte, sind gerade verpufft. So,
oder?
Piu. Ja. Hm? Komplett.
Und es ging ja noch weiter. Also im Laufe des Buches waren dann noch mal so ein paar Punkte, wo ich dachte, verdammt, das ist jetzt auch nicht das, was ich gedacht habe, was kommt. Also das Buch hat mich immer mal wieder überrascht an vielen Ebenen. Ich kann ja da mal kurz dann später was zu sagen, wo dann noch so eine Station oder Stelle war, wo ich gedacht habe, so, nee, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe es anders erwartet, aber jetzt kommt es scheinbar doch so. Und nein. Ja. Ende vom Lied ist aber, Genau, nachdem sie diesen Anfall hat, denkt sie halt, sie ist Amanda und sie sagt auch den vollen Namen und das ist alles sehr verwirrend. Aber was eine schöne Information ist und eine weder, also nicht ganz so verwirrende Information ist, dass Jack sowohl als auch Enzo sich qualifiziert haben in dem Ganzen und quasi ja in diese letzte Runde hat noch ein bestimmtes, die hat einen bestimmten Namen, mir fällt er aber gerade nicht mehr ein, aber in diese, ja, in diese Endrunde oder in diese, wo sie quasi danach rausgehen würden als
Sieger.
Ich habe hier gerade Gänsefüßchen gemacht, die seht ihr natürlich nicht, aber als Sieger rausgehen würden. Was natürlich für Cassie dann bedeutet, okay, es kann sein, dass sie entweder einen von beiden oder beide oder das war es an Möglichkeiten, was passiert, verlieren wird. Und sowohl bei Jax als auch bei Enzo fällt ihr das sehr schwer. Also Enzo ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Freund in der Zeit jetzt auch geworden, der natürlich ein bisschen seine Eigenheiten hat, aber ihr immer wieder zu Hilfe gekommen ist und immer wieder an ihr zur Seite stand und so weiter und so fort. Das lässt Cassie auf jeden Fall ein bisschen ja, traurig zurück.
Definitiv. Währenddessen laufen die Arbeiten weiter am Tunnel und sie sind halt kurz davor, haben noch eine Wand von 20 Zentimetern, haben halt aufgehört zu buddeln, halt 20 Zentimeter trennen den Tunnel zu Bronze, womit sie frei wären, warten aber halt diesen Tag der Game Show einfach ab und sie haben halt vor, ins Casino an dem Tag einzubrechen, um die Erinnerungen, die fehlenden, zu stehlen, die sie brauchen, damit sie die Game Master erpressen können und damit halt auch zur Kooperation zwingen können. Das Ganze soll parallel laufen mit dieser Übertragung der Zeremonie dann beziehungsweise der Ermordung. Und gleichzeitig soll dann halt, müssen halt die Fluchtwege dann frei sein. Also sie haben einmal den Tunnel, sie haben notfalls noch die Möglichkeit über den Zaun, weil die halt die ganze Zone ist halt eingezäunt durch diesen elektrischen Zaun und Co. Aber dafür ist halt auch zwingend notwendig, die Game Show muss gewonnen werden. Und daraufhin haben die halt die ganze Zeit trainiert. Das heißt, die sind alle dort gespannt wie ein Flitzebogen. Die Zeit halt damit mit der Qualifikation rückt immer näher. Es sind insgesamt 30 sozusagen, ich weiß nicht, wie es nennen soll, Tribute. Es fühlt sich an wie Tribute, das sind 30 Tribute.
Ich weiß, was du meinst. Es fühlte sich auch, gerade in der Stelle, die jetzt gleich auch kommt, sehr nach die Tribute von Panem an. Also es hat mich in vielerlei Hinsicht auch daran erinnert. Ne? Es ist natürlich von den Sachen, die passieren, anders. Aber so dieses Konzept, ne, dieses Battle Royale ist halt, ne, also entweder vergleicht man es mit Battle Royale, das ist ja ein sehr altes Buch, oder halt mit dem aktuelleren, in Anführungsstrichen, Buch mit Tribute von Panem, weil das, was ja auch sehr groß war und sehr bekannt war. Aber ja, es hat mich auch teilweise oft daran erinnert, tatsächlich. Ja.
Und also 30 sind in diese Game Show gekommen und es gibt halt auch Übertragungen, es gibt kleine Zusammenschnitte von den schönsten Momenten und bei Jacks schönsten Momenten ist zum Beispiel auch Cassie mit dabei und halt auch wie sie sich küssen, wo sie sich auch fragt, so oh mein Gott, wie konnte das denn ganz aufgenommen werden, als sie in der Wüste waren, aber dann halt auch, als er interviewt wird, so ja, sie ist ja leider gestorben und wird halt auch so ein bisschen drauf rumgespielt, so jedes Tribut sozusagen bekommt so das eigene Klischee angehängt, wenn man so möchte und für die Game Show macht sich Cassie halt auf den Weg, sie möchte das Ganze halt beobachten, auch sozusagen in großen Public Viewing, es ist halt einfach so, das ist ein Riesenplatz, wo ganz viele Leute halt zuschauen und sie geht so ein bisschen an der Seite, wo eine Ruine ist und versteckt sich dort und möchte das Ganze von dort aus beobachten, ist ein bisschen höher gelegen und entdeckt in der Masse dort unten dann Well.
Die Well.
Ich und Namen.
Sag doch einfach Well, die ist doch.
Well, ja, die Walle, entdeckt sie halt unten in der Masse und sie geht dann halt zu ihr hin und Well sagt dann zu ihr, sie hat alle Erinnerungen wieder. Sie kann sich komplett an alles wieder erinnern, was passiert ist. Und die letzte Erinnerung, die sie hatte, ist, dass sie ja bei der Abschiedsfeier war. Cass wurde ja dort mit hingeschickt und danach ist sie in den Spielen sozusagen wieder aufgewacht und damit stellt sich halt die Frage, Gibt es denn auch für die Leute, die durch Wetten aufsteigen, keine weiße Zone?
Tja, das war auch die Stelle, wo ich so dachte, so, wait a second, gibt's da auch irgendwas? Weil ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, wie ist denn diese Erinnerung von Amanda? Das muss ja eine Erinnerung sein, die Amanda hat, weil woher soll Will sie denn haben eigentlich? Wie ist sie denn jetzt an Will gekommen? Also was ist da passiert, dass Will jetzt so konkrete Aussagen zum Leben von Amanda machen kann? Also das war so ein Punkt, wo ich so dachte, hä? Also es hat mich, gerade der Anfang hat mich unglaublich oft verwirrt, wo ich da saß und dachte so, warte mal, aber wie ist das denn jetzt passiert? Und wie kann das, Also ich fand es auf der einen Seite spannend, aber auch teilweise sehr verwirrend und verworren. Und du hast ja schon gesagt, die Tribute werden auch einzeln vorgestellt. Es wird auch was zu Enzo gesagt, was ich sehr interessant fand. Und zwar, dass Enzo ist richtig, dass er, es wurde eine Szene gezeigt, wie er einen anderen Jungen vor Jahren rettet oder versucht zu retten. Ich muss doch noch mal was trinken. Du musst mal kurz übernehmen.
Fabi geht gerade kaputt. Macht euch keine Gedanken. Das ist so, wenn man den ganzen Tag rumschreit, rumblökt und schreiend durch die Straßen rennt, dabei nackt ist, dann holt man sich irgendwann einen Frosch im Hals zu.
Ja, genau das habe ich getan. Ja. und was ich aber bei Enzos Vorstellung ganz interessant fand, wie gesagt, es ist schon ein paar Jahre her. Enzo sieht in dieser Sequenz auch ganz anders aus oder ein bisschen anders aus und er rettet oder versucht, einen jungen Mann zu retten, der vergiftet wird oder durch einen Pfeil angeschossen wird und er versucht, ihn zu retten und schafft es nicht und küsst ihn dann. Und ich fand das sehr bewegend, weil das hätte ich so gar nicht erwartet, weil er ja so offensiv auch mit anderen Menschen umgeht, auch so, gerade Frauen. Hätte ich eher gedacht, dass er vielleicht eher an Frauen interessiert ist, aber es ist genau das Gegenteil. Nein, er scheint zumindest in dem Fall sehr verliebt in einen jungen Mann gewesen zu sein, den er nicht retten konnte. Und die Spielleiter versuchen da natürlich Emotionen rauszukitzeln und er schafft es aber, das relativ gut, sagen wir mal, zu überspielen, der Enzo. Obwohl es ihm, glaube ich, also wir haben ja Cassies Point of View und Cassie sieht ihm an, dass das ein ganz schwieriger Moment für ihn ist, wo er nicht so gut mit umgehen kann. Und das fand ich, ist eine Szene gewesen, die ich doch sehr bewegend fand, weil ja, so viel weiß man ja doch nicht über Enzo, ne? Oder über Enzos Vergangenheit, sagen wir es mal so. Und da kriegt man so zumindest einen kleinen Fitzel so von ihm raus.
Ja. Ich fand das sehr schön auch. Ja, das stimmt. Gleichzeitig, die Game Show jährt sich gerade wieder. Wir haben ein Jubiläum. Oder wie man auch sagen würde, Jubiläum.
Jubiläum.
Entschuldigung. Und da machen sie es ein bisschen spannender. Und zwar haben sie die beliebtesten Spiele rausgekramt, die es gibt. Und auch neue Spiele mit dabei. Es wird einen Hochseilgarten geben, es wird ein Labyrinth geben und es wird die Hand geben.
Das ist so der
Plan, den sie haben. Und am nächsten Tag geht es dann auch schon los. Es geht los mit den Hochseilgarten. Und da kann man sich das so vorstellen, in der Mitte gibt es so ein paar Plaketten. Und man muss so viele wie möglich sammeln und diese zum Ziel bringen, damit man weiterkommt. Und ich glaube, es gibt irgendwie 30 an der Zahl. Das heißt, wenn du mehr als eine nimmst, dann bist du safe auf jeden Fall weiter. Sozusagen. Also es ist halt der Fall, dass irgendjemand rausfliegen wird, weil keiner wird nur eine nehmen. Leider sind wir Menschen so gestrickt. Und zusätzlich gibt es halt überall auch noch Fallen. Und sie schlagen sich aber ganz gut. Und im Endeffekt Enzo, Jax und Brenda ist auch noch mit dabei. Die gehört auch noch mit zu denen. Die kommen alle weiter. Also ich fasse mal die Spiele relativ kurz.
Ja.
Das ist, denke ich mal, auch okay. Danach folgt das Labyrinth. Und in dem Labyrinth sind auch mehr Fallen, mehr Kreaturen unterwegs. Auch hier wieder eine riesige Verfolgungsjagd. Aber auch hier schaffen es insgesamt 14 weiter. Das heißt, wir haben 14 Leute im letzten Spiel in der Hand. Und in der Hand geht es darum, es sind zwei Teams, die gegeneinander spielen, die sich sozusagen jagen müssen. Aber nur ein Team kann gewinnen. Das heißt, wir können mehrere Siege haben, aber nur ein Team. Und Wie kann es nicht anders sein? Jax und Enzo sind nicht im gleichen Team. Und Cass ist damit leider auch klar, weil Enzo mit Brenda im Team ist. Jax wird sie gewinnen lassen, weil so mehr Leute die Chance haben. Und dieses Gefühl an dem Punkt, Gott, das möchte ich mir nicht vorstellen. Das ist, also ich verstehe den Gedanken und ich glaube, ich würde auch genauso handeln an der Stelle. Die Chance ist einfach höher für das große Ganze, wenn zwei weiterkommen. Es ist total schwierig an der Stelle und das tut mir auch leid für jeden Hinterbliebenen an der Stelle. Aber ich verstehe es vollkommen. Ja.
Also ich kann das auch nachvollziehen, weil das Ding ist natürlich, Jax hätte wahrscheinlich auch eine Chance, aber die Chance ist nur eine Person, ne? Und in anderen Konstellation wären es einfach zwei Mitwissende, die genau wissen, worum es geht und was sie machen müssen. Und da ist die Chance einfach doppelt so groß, dass es klappen kann, ne? Also natürlich ist Jax ja auch nicht auf den Kopf gefallen und auch nicht doof und weiß das nun mal auch. Und sie spielen natürlich trotzdem zusammen, also versuchen sich gegenseitig zu unterstützen. Aber auch da ist das Problem, dass Jax, ich glaube, ich habe es vorhin verwechselt, nicht die Person, die Enzo damals gerettet hat, wurde vom Pfeil vergiftet, sondern Jax ist der von dem Pfeil vergiftet wird. Ne? Also ja. Er wird angeschossen mit einem Pfeil, der vergiftet ist und er stirbt, also er stirbt quasi in Enzos Armen und dann ist auch ein Cut, dann sieht man eigentlich nichts mehr. Also man weiß nicht so ganz, also man sieht noch, wie ich glaube, Jax die Augen nach hinten rollt, also man ist sich eigentlich sicher, dass er verstorben ist. Es gibt dann aber noch eine kleine Sache, die nach dem Spiel noch passiert und zwar gibt, glaube ich, Brenda.
Ja, erstmal, also Spiel wird Ende und das Team hat gewonnen, weil Jax war der Letzte aus dem Team und damit hat das Team von Enzo und Brenda halt gewonnen.
Genau. Brenda hat aber eine kleine Fiole, die das Gegengift darstellt und gibt sie halt Jax. Man weiß aber dann nicht so ganz, was ist jetzt dann los? Und wie wird das dann weiter, also wie wird damit weiterverfahren? Ne? Also das ist halt dann die große Preisfrage. Genau.
Das ist auch so ein bisschen, hat mich das an den ersten Teil von Tribute von Panem erinnert. So im Endeffekt halt überleben beide und auch hier ist es ja so der Fall. Aber wird das anerkannt? Wie geht man damit um? Dazu muss man sagen, diese Fiole gibt es halt schon immer in den Labyrinth auch, in der Hand. Die ist schon immer da, aber sie ist so klein, dass sie auch noch niemand gefunden hatte.
Genau, man muss sie finden und Brenda hat, wie auch immer sie es geschafft hat, sie gefunden. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja, zum Glück in dem Fall. Und währenddessen sind Val und Cass dann auch wieder in den Tunneln oder im Tunnel, diesen Tunnel, wo Anna vorhin auch schon gesagt hat, das trennt nur noch gefühlt 20 Zentimeter, ne? Mhm. Also sind fast durch. Und es gibt einen Angriff von der Außenseite. Die Wand wird aufgesprengt, es verunfallen viele Menschen und sie versuchen zu flüchten. Und im Zuge dessen wird Cass aber leider erkannt.
Ja.
Nun.
Ein bisschen ungünstig.
Ungünstig, vor allen Dingen gerade, weil sie ja eigentlich angeblich gestorben ist und auch nicht mehr existiert in dem Sinne. Sie bekommt aber Hilfe von Fremden und sieht aber währenddessen ihren Vater, Losa. Ach Mensch, den haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Habe ich mich richtig gefreut, den endlich mal wiederzusehen. Also toll war das. Also das war so eine richtige Szene, wo ich dachte, ja, dich habe ich auch noch gebraucht, du.
So, Vater des Jahres, ja. 2023. das war so wild. Ich war so wütend auf den. Hm. Also wirklich, ich dachte mir nur so, also ich muss dazu sagen, so der Punkt, ab wo die Spiele begonnen haben, bin ich durch das Buch förmlich gerannt. Das ist wirklich so ein Tempo, was dieses Buch in der letzten Hälfte aufnimmt, wo ich dachte so, holy, deswegen habe ich das in zwei Tagen durchgelesen. an der Stelle. Aber das ist wirklich so, sie sieht ihren Vater und geht aber einfach direkt weiter. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Du brauchst nicht mit ihm diskutieren. Nach dem, was er getan hat, bringt das alles nichts mehr.
Ja, er war halt nicht da, ne? Und er hat sie komplett veräppelt. Verarscht aufgrund dieser ja, Wettlust, Glücksspiel, Sucht, wie auch immer. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, ja, er ist ja süchtig und dies, das, jenes. Aber ich finde halt, nee, wenn es auf Kosten von dem Leben anderer Menschen geht, dann nee, nein.
Überhaupt nicht, ja. Auf der Flucht halt, sie stehen auch in Kontakt mit Yuna und Co. Sie haben ja solche Pager, mit denen sie ein bisschen texten können. Sagt dann Yuna, hey komm, geh dort und dorthin, sei um diese Uhrzeit dort, da wird euch weitergeholfen. Und im Endeffekt schaffen sie es zu diesem Treffpunkt. Und das Schöne ist, da steht ihr alter Fahrer, der sie immer von A nach B gefahren hat und der so lieb war und alles. Und ich habe mich so gefreut, das war so cool.
Ja.
Liebe Brian.
Ich auch. Große Liebe an Brian, denn nachdem Luther kam, war ich so wie, oh nee. Und dann wurde gesagt, ja, da ist Brian. Und ich dachte so, Brian, dich gibt's auch noch und es ist alles gut mit dir. Das fand ich wirklich schön. Vor allen Dingen, weil Brian auch im Verlauf der nächsten Kapitel auch noch mehrmals auftaucht, auch in unterschiedlichen Ebenen auftaucht. Und ich dachte so, ja, irgendwie habe ich ihn vermisst. Auch wenn er nur ein absoluter Side-Character ist, aber ich habe ihn vermisst. So, ja. Ich fand den ultra sympathisch im ersten Buch, wie er ihr geholfen hat.
Es war sehr schön. Es war so ein kleiner Lichtblick. Es stellt sich währenddessen auch noch raus, dass der Angriff halt auf die Tunnel organisiert war von Carter. Und sie müssen die Tunnel einfach aufgeben. Sie sind gesprengt, keine Chance mehr. Und es gibt jetzt halt nur noch diesen Weg über die Zäune, über den elektrischen Zaun, was ein bisschen schwierig ist halt und super gefährlich ist. Aber ja, Brian bringt sie währenddessen zu einer alten Stadtvilla und denkt sich nur so, was sollen wir hier? Oh mein Gott, und werden wir hier direkt zu den Spielmachern geleitet? So, werden wir hier vorgeführt? Was passiert hier? Und sie treffen dort auf die Frau vom aktuellen Game Master und sie gehört zu den Ladies.
Zu Yunas Ladies, ja. Endlich lernt man auch die kennen.
Es ist so schön einfach. Ich stelle es mir so vor, wie, also ich habe es nie gesehen, aber ich stelle es mir so vor wie die Golden Girls.
Oder? Dann vielleicht nur nicht ganz so alt, ja.
Ja.
Aber auf jeden Fall, so habe ich es mir auch ein bisschen vorgestellt. Ne? Die eine hat auch ist es ein Hund oder eine Katze? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Cassidy oder so? Irgendwie heißt dieses Tier so. Und so, ich stelle mir vor, wie die eine dann diese Katze oder Hund, ich glaube, es ist ein Hund. Ich bin mir nicht mehr sicher, immer auf dem Schoß hat und wie die da so Kaffeekränzchen machen und sich über Themen unterhalten. Und ja, sie leben in dieser Villa oder sie lebt in dieser Villa und weiß sehr viel und weiß gefühlt alles und hasst ihren Mann wie die Pest und es ist einfach komplett absurd. Genau, und es kommt auch heraus, dass die meisten Erinnerungen gar nicht gelöscht sind, sondern dass sie blockiert werden und ganz bewusst blockiert werden können. Also wenn du mal, keine Ahnung, du hast eine Glücksspielsucht, möchtest die loswerden, dann kannst du sie blockieren rein theoretisch. Oder nach deine alte verflossene Liebe, die dich so betrogen hat und die du einfach nur vergessen willst, dann blockier sie doch einfach.
Super geil. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um mit dem Rauchen aufzuhören?
Ja, blockier doch deine Erinnerung einfach.
Ja.
So einfach wäre es gewesen, Anne. Du nur
also super praktisch. Halt, im Endeffekt stellt sich halt raus, sie wird dort halt als Frau gehalten sozusagen. Es ist ein goldener Käfig, es war eine riesen Stadtvilla, auch mit einem riesen Garten und Co. Also wir begleiten sie währenddessen auch, wie sie sich unterhalten, wie sie dort spazieren gehen, wie sie die anderen Ladies kennenlernen, Taylor, Penelope und Eva. Und Eva zum Beispiel ist so eine Kandidatin, die trägt immer Handschuhe. Und halt, sie sagt auch irgendwann so, hey, brauchst die Handschuhe nicht tragen? Bei mir, ich klaue dir nichts, weil guck mal, mir wurde halt, also die haben ja jeweils den Chip mit der Farbe und Co. in der Hand drinne. Ich habe den ja gar nicht mehr. Und Eva sagt so, nee, da gab es halt, ihre Hände sehen halt nicht so aus wie ihr Körper, da gab es einen Unfall und möchte das deswegen auch nicht zeigen. Es sind halt für mich so sehr stattliche Ladies nach außen hin, sehr gewieft und sehr hinterlässig, listig. So fühlt sich's an.
Clever auf jeden Fall, ja.
Ja,
die genau. Sind alle nicht auf den Kopf gefallen. Das glaube ich nämlich auch.
Ja. Sie haben halt den Plan, dass sie ins Casino halt einbrechen und sie werden sich als Ladies tarnen, weil es gibt nämlich die Möglichkeit, dass man das Äußere von jemand anderen annehmen kann.
Ja, das war ganz interessant. Ne? Ich glaube, Die Frau des aktuellen Game Masters hat das erzählt. Ja, der bringt immer so Prototypen mit und dann lässt er die einfach rumliegen. Ja, und ich nehme das dann einfach mit und probiere das aus. Und das eine ist ein Gerät, womit du quasi dein Äußeres verändern kannst. Aber ich glaube noch die Stimme hast, ne? Also ich glaube, genau. Die Stimme musst du, da musst du ein bisschen vorsichtig sein. Die Stimme ist, passt sich dem nicht an. Aber so, zumindest die Optik ist auf jeden Fall so, dass man sagen kann, ja, doch. Das ist Person XY, wenn man nicht zu genau hinguckt. Und das finde ich ganz interessant, was da alles für Möglichkeiten sind, weil da kann man ja wirklich viel Schabernack auch mittreiben, wenn man es mal genau nimmt. Ne? Ich meine, in dem Fall ist es ja guter Schabernack, den sie treiben wollen, aber eigentlich könnte man da noch viel, 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 viel wildere Sachen machen.
Das wäre schon sehr cool. Was halt schön ist halt auch, dass Cass einen Brief von ihrer Mutter bekommt, den sie an Brian geschrieben hatte. Der Brief ist von ihrem Todestag datiert und sie erzählt da auch nochmal drinne, dass sie halt Angst vor den Game Mastern hat. Und sie bittet halt Brian auf Cass aufzupassen und dass sie Cass ja ein sehr machtvolles Geschenk gegeben hat und dass sie deswegen halt diesen Schutz einfach benötigt.
Richtig.
Und dann stehen wir wieder da mit so, ja, aber sag doch was.
Was ist es? Genau, ja. Was ist es genau? Denn so richtig weiß man es nicht. Also man kann sich so ein bisschen herleiten, ne, dass Cass halt irgendwie scheinbar super viel, also sie ja auch Wissen hat und ja auch durch diese ganzen Rückblenden, die ja die Erinnerung ihrer Mom darstellen, dass da irgendwas ist, vielleicht damit zu tun hat. Aber so richtig weiß man es halt bis dato nicht. Ne? Genau, die lernen, also im Zuge dessen lernen sie halt, wie gesagt, das hattest du ja schon kurz angedeutet, ne, diese ganzen anderen Ladies noch kennen, die halt ihre Problemchen haben. Und was noch neu ist, dass die ersten Flüchtlinge durch den Zaun entkommen sind, aber das Ganze ein bisschen zu einfach war. Und so richtig sind sie sich nicht sicher, ob das nicht eine Falle ist oder dass irgendwie noch was hinter, also so ein bisschen mit sich zieht. Denn es ist irgendwie auch, wenn ich das jetzt nicht falsch in Erinnerung habe, entkommen welche, aber der Strom wird dann wieder angeschaltet. Ja. Und ein paar sterben aufgrund dessen und einige bleiben zurück. So irgendwie, ne? Und ja, warum Flannery dann durch diese Tunnel wollte, ist auch nicht so richtig klar. Weil, also so richtig, es werden immer mehr Fragen aufgehäuft und es war so der Punkt, wo ich so dachte, so, okay. Irgendwann kommt jetzt der richtige Knall und dann geht hier alles den Bach runter, hatte ich das Gefühl, weil so, ja.
Übel. Es ist so, ja. Aber halt mit den Infos, halt, es läuft halt alles. Der Tag ist halt gekommen, deswegen sie machen sich fertig zur Feier ins Casino, dort mit hinzugehen. Rail wird als Taylor unterwegs sein, Cass als Penelope und Eva halt als Eva. Die begleitet die beiden, sagt halt einfach so, sie kennt die ganzen Leute, sie kann sie dort unterstützen. Und so ist es halt so bei der Feier auch, dass sie dort mit unterwegs sind und halt nicht reden. Ist halt ein bisschen schwierig. Das Problem ist halt auch, dass Cass, aka Penelope, auf ihren Mann trifft und dann Eva kommt so, ah, ihr geht's nicht so gut und du kennst sie doch, Schwächeanfall, ich begleite sie mal auf Toilette, sie da so ein bisschen rausrettet, was auch ganz gut ist, ohne wäre schwierig gewesen.
Ja. Und auch da gibt es einen ganz ekligen Moment mit dem Game Master und Penelope, wo er ihr sagt, ja, eine besoffene Schnapsdrossel will keiner in seinem Bett haben, krieg dich mal wieder auf die Reihe und so. Also da merkt man schon, wie der Game Master eigentlich so mit seiner Frau oder seinen Frauen umgegangen ist oder umgeht. Und das ist schon, also da hatte ich ein ganz ekelhaftes Bauchgefühl, muss ich gestehen, als ich das gehört habe.
Ja. Super, super, super schwierig.
Ja, es kommt dann zum Einbruch ins Archiv, wo sie ja, achso, ja, du meldest dich, Anne?
Ja, sie schafft es noch vorher, sie sieht Jax.
Ach ja, stimmt, ja.
Und finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, sie sieht Jax nämlich dort, ist ja verkleidet in der Hinsicht, schafft es aber, einen Schwächeanfall vorzutäuschen und in seine Arme zu fallen und halt durch einen kleinen Seitenwink sozusagen ihm mitzuteilen, so, hey, ich bin hier.
Ja, sie sagt einen Fakt, den nur sie und er wissen kann, wann sie sich das erste Mal geküsst haben, ne? Ich glaube, das ist der Fakt. Und dann weiß er sofort, okay, das kann eigentlich nur Cass wissen und er ist aber trotzdem irritiert, weil sie sieht ja nicht aus wie Cass, checkt aber relativ schnell, dass da irgendwie trotzdem seine Cass dahinter steckt und ja, ich glaube, das war noch mal ganz gut, weil er ja nun mal nicht wusste, was jetzt mit ihr ist und wie, ne? Und genau, sie schaffen es aber einzubrechen ins Archiv, was ein bisschen, ja, seine Irrungen und Wirrungen, komme ich gleich zu, mit sich bringt. Sie müssen ja da sehr zeitnah irgendwie sich ausweisen oder bestimmte Passwörter eingeben und bestimmte Sachen haben, um sich auszuweisen, weil wenn sie haben immer nur eine bestimmte Zeit, um das alles nachzuweisen, und dürfen nicht zu lange warten. Sie findet dann auch Jacks Akte. Und in Jacks Akte steht, dass seine Eltern immer auf ihn gesetzt haben, also jedes einzelne Mal auf ihn gesetzt haben. Und sie findet aber auch die Akte ihrer Mom. Und in der Akte ihrer Mom steht, dass Cass als Kind entführt wurde. Was ich ganz interessant fand, weil das so, ich habe das nicht erwartet, sagen wir es mal so. Ich dachte immer, Cass ist ganz behütet aufgewachsen und alles in so einem Buddha gewesen, so, ne? Außer das, was dann passiert mit Luther. Und dann wird halt quasi gesagt, sie wurde halt als Kind entführt und ihre Erinnerungen wurden, also zum Schutz, blockiert. Das heißt, sie kann sich gar nicht aktiv daran erinnern, obwohl es zwischenzeitlich immer mal wieder Punkte gibt, wo Cass sagt, okay, sie hat scheinbar, also sie hat das Gefühl, sie ist ganz nah an diesem Durchbruch. Es fehlt nur noch ganz wenig, dass es so wie so plopp macht und dann hat sie alle Erinnerung. Also dass sie das Gefühl hat, sie weiß jetzt gleich alles wieder. Das fand ich ganz interessant, weil es so immer mal wieder erwähnt wird und man sich dann denkt, ja, nun wann denn nun? Nun sag doch endlich, mach doch plopp. So ist es. Ja, genau.
Komm endlich raus.
Komm auch schön raus, Erinnerung, halt auch. Ja.
Also, wobei, schöne nicht vielleicht, aber das Interessante ist halt auch, sie erinnert sich dann an den Tag sozusagen der Entführung und sie war halt mit ihrer Freundin, wurde vom Chauffeur abgeholt. Das war der Chauffeur ihrer Freundin, das war ein anderer, aber das war bei denen normal, weil im Endeffekt haben die öfters die Chauffeure einfach gewechselt und die hatten so ein Passwort, das wusste der auch alles und die hatten den tollsten Tag ihres Lebens. Die waren im Kino, die konnten essen und so, denen ging's gut. Und dann wurden die halt abends wieder zurückgefahren. Der hatte dann gesagt so, hey, ich lasse euch hier eine Straße weiter aus. Ihr seid doch große Mädchen, ihr schafft es. Und für die war alles fein.
Ja, oh Gott. Alles supi.
Wenn ihr vorstellt, das war eigentlich eine Entführung. Die wussten davon nicht, das hätte so schief gehen können.
Tja.
Super, super schrecklich. Ach Gott, also während sie halt die Erinnerungen halt sichten und durchstöbern und alles, bekommen sie dann die Info und sehen das dann halt auch auf ihren Pager, so eine Übertragung, dass die Übertragung der Sieger jetzt startet. Das heißt, sie werden sozusagen mit reingenommen und es sind ganz viele Schnitte immer hin und her, weil die Regie davon auch übernommen wird, wie sie dort halt runtergeführt werden und dann wie in der Erinnerung davor so, wir kommen in der weißen Zone, dann geht das Licht aus und dann wird gekämpft. Das Ganze schaltet auf Nachtsicht, die waren damit ausgestattet, das funktioniert alles, kommt halt zum Kampf und man verfolgt es nach, aber man merkt auch, die Leute wissen damit noch nichts wirklich anzufangen. Und dann schaltet es nochmal um und das war der Moment, wo ich nur da saß, gefühlt mit Popcorn, mit Fähnchen, so Flannery, Flannery, weil Flannery dann anfing, eine Rede zu halten. Hatte er vorbereitet, unglaublich cool und erklärt halt darüber auf, dass das Ganze, die weiße Zone, alles nur ein Gerücht ist, dass es sie gar nicht gibt, dass die Sieger seit Jahren alle nacheinander umgebracht werden und es wird immer eine Siegerin immer hergezeigt, so von wegen so, hey, die ist, die wird immer von jedem Jahr wieder rausgeholt und erzählt, wie toll das ist und hält Reden und Co. Und dann wechselt es zu dieser Siegerin, die dann nur sagt, ich werde hier die ganze Zeit gefangen gehalten unter dem Casino in einen Raum und einmal im Jahr darf ich raus, um diese Rede zu halten und werde dann wieder eingesperrt. Und den Leuten wird bewusst, warte mal, die weiße Zone gibt's gar nicht. Und dann kommt noch der Superknall. Die weiße Zone gibt es.
Entschuldigung, das war so richtig Timing. Dann kommt der Superknall. Kuckuck.
Entschuldigung. Es gibt auch für den Aufstieg keine weiße Zone. Ja. Gibt es einfach nicht.
Oh, das ist so wild. Es ist einfach so wild. Also irgendwie war es einem ja dann doch nach, ich weiß gar nicht mehr wann, Also der Punkt, wo M diese, nee, andersrum, wo Val auf einmal diese Erinnerungen hat, ne, von Amanda, da ist eigentlich schon so der erste Punkt, wo man es eigentlich so sich nicht denken kann, aber so, wo man so das erste Mal so skeptisch wird und ja, wo man sich so denkt, naja, wie du eben vorhin auch schon deinen Verdacht geäußert hast, ich meine, du wusstest es ja dann schon, weil du es gelesen hast, aber so, ne, es gibt es nach dem Aufstieg wirklich einen, also gibt es da noch was oder ist es da auch eigentlich zu Ende? Ist es einfach nur eine ganz gefakte Welt, die Leute oder die Leute aufgebaut haben, um diesen, ja, diese Gier danach oder diese Hoffnung danach, ist gar nicht die Gier, aber diese Hoffnung danach so zu schüren, dass Leute halt anfangen zu wetten, um mehr von diesen Coins zu kriegen, um potenziell in diese neue Zone zu reisen zu können oder halt eben diese Spiele zu machen, um Points oder Coins zu kriegen. Also ja. Das ist, wenn man sich das überlegt, das haben so eine Handvoll Menschen sich ausgedacht. Und das war's. So. Und alle anderen sind einfach, ich sag jetzt mal, kleine Schäfchen, die nicht wussten, dass das so ist, wie es ist, ne? Und die einfach an der Nase komplett herumgeführt werden.
Ist super schwierig. Super ätzend auch, muss ich sagen. Man denkt sich dann so, okay, damit ist es ja geschafft. Aber nein, das Buch denkt sich so, ich habe hier noch 100 Seiten für dich. Damit ist es noch nicht geschafft. Es kommt dann im Endeffekt so, sie sind ja halt bei den Erinnerungen dabei, die zu stehen, dass Eva ihnen einen Hinterhalt stellt. Wie sich nämlich rausstellt, hat die Gute diese Handschuhe nicht ohne Grund, weil sie hat dort drin einen weißen Chip. Sie gehört dazu. Sie hat die ganze Zeit die Ladies unterwandert. Das ist so ein Piep, 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 Piep. Wirklich. Okay. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Das ist so, da war ich fix und fertig. Und im Endeffekt halt löst sie so einen Mechanismus aus, dass das Gebäude abgeriegelt wird. Die Flucht beginnt sozusagen. Sie versuchen halt noch, also Rail und Cass versuchen noch zu fliehen. Sie schaffen es dann auch, treffen auf Jax und Co. Und sie schaffen es, aus dem Gebäude zu fliehen. Und treffen dann auch auf Flannery und Co. und auf alle. Und ich fasse es jetzt hier mal an der Stelle einfach ein bisschen kurz, aufs Gröbste. Im Endeffekt treffen sie auf Flannery, der dann sagt, es gibt die Möglichkeit und die Chance haben die Game Master, dass man die letzten 24 Stunden für die gesamte Menschheit einmal resettet. Und das überlegen sie zu tun. Wieso, weshalb, warum, ist super interessant und komme ich noch später dazu, weil im Endeffekt hat Cass noch eine letzte eine Erinnerung. Und zwar hat sie die Erinnerung, dass ihre Mom will, dass ihre Erinnerungen komplett gelöscht werden, was ja nicht geht, leider. Und im Endeffekt wissen die Game Master, dass ihre Mom Flannery und den ganzen anderen geholfen hat, also auch den beiden Mädchen, ihren anderen Töchtern sozusagen. Und Cass erinnert sich an alles das, was ihre Mutter getan hat. Sie erinnert sich an jeden Einzelnen, wo sie die Erinnerung gelöscht hat, wo sie geholfen hat zur Flucht, wo sie, also besser gesagt nicht gelöscht, sondern blockiert hat, wo sie mitgeholfen hat, das Ganze zu unterwandern und Co. Und diese ganzen Erinnerungen stürzen halt auf sie mit ein, parallel. Und im Endeffekt schaffen sie es halt, den Game Master sozusagen gefangen zu nehmen. Und sie stehen halt wirklich davor, die Menschen vor dem Casino überall rebellieren. Die werden gewalttätig. Und sie haben halt die Überlegung, halt wirklich diesen Reset durchzuführen. Die letzten 24 Stunden von allen Menschen zu löschen, komplett. Dass das weg ist. Und im Endeffekt entscheiden sie sich auch dafür, weil sie sagen, gerade auch mit Yuna und Co., sie treffen halt alle zusammen. Also sozusagen, ich würde sagen, ja, Flannery, Yuna, Rail, Jax, Enzo, alle sind halt zusammen auf einen Haufen. Und sie sagen halt, diese Veränderung muss kommen. Aber wenn wir diese Veränderung so jetzt machen, haben wir das reinste Chaos. Das bringt nichts. Diese Veränderung muss langsam kommen. Diese Veränderung muss kommen, indem sie vorbereitet ist, indem Psychologen zur Hilfe stehen, dass Center geöffnet werden für die Leute, die aus den Zonen raus wollen, für Familienzusammenführungen und Co. Das alles, wenn sie es jetzt so machen, haben sie keine Chance. Das ist Mord und Totschlag, das ist Chaos. Diese Meute kriegst du ja nicht mehr gebändigt. Ich meine, da sind 100 Millionen Menschen, die feststellen, das ganze Konzept, nachdem wir hier leben, wo alles nach aufgebaut ist, das ganze Geld verdienen von uns und Co., die Wetten, ist alles nur eine Lüge. Warum sollte ich also weiter wetten? Wie verdient man Geld? Was ist überhaupt die Währung? Wo ist mein Zuhause? Wo ist meine Familie? Das muss ja auch alles gemacht werden, dass sich die Familien wiederfinden und alles. Das ist ja nichts, was du irgendwie von heute auf morgen hinkriegst. Und sie entscheiden sich für diesen gemeinsamen Reset. Und das Ganze wird vorbereitet, auch so weit, dass sie sagen, es wird ein Neuaufbau dann stattfinden, alles wirklich geordnet. Und sobald das alles auf stabilen Füßen steht, sobald alle Menschen wieder wissen, wo sie hingehören, wie es weitergeht und Co., dann wird es auch demokratische Wahlen geben. Und das Ganze halt, dieser eine Tag der Game Show, der Tag, sozusagen das blendende Finale geht als der verlorene Tag und geht so in die Geschichtsbücher ein. Und dann gibt es nochmal einen Zeitsprung, so gefühlt Monate später. Cass ist Amnestikerin geworden, ist also auch auf dem Weg zu einer Konferenz gemeinsam mit Jax. Und sie hat natürlich auch Jax gesagt, hey, hier, deine Eltern sind dort und dort. Wie es genau dort ausgeht, weiß man nicht, aber wir gehen halt davon aus, dass es gut ausgeht. Und die Welt sortiert sich langsam neu. Und damit ist sozusagen gefühlt immer noch so, es ist ein kleines offenes Ende, aber es ist ein unglaublich cooles Ende, wie ich finde. Und halt auch dieser Weg, diese Entscheidung, wir führen diesen Reset durch, damit das alles organisiert vonstatten geht und halt auch mit Hilfe und Co., finde ich sehr, 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 sehr gut, dass das auch nochmal beleuchtet wurde, weil man könnte jetzt auch sagen, ja gut, jetzt ist die Wahrheit raus, viel Spaß, hier Rebellion, dort werden irgendwie 100 Kreuze angefackelt, dort hinten wird der Game Master gerade irgendwie an Pranger gestellt und ausgepeitscht oder so, kannst ja nicht machen. Also schwierig.
Also, ja. Solche Zeiten gab es auch, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ja, es ist auf jeden Fall interessant, wie gesagt, weil gerade, ich glaube, du warst das letzte Mal diejenige, die gesagt hast, du wünschst dir eigentlich so ein offenes Ende. Und irgendwie hast du es ja auch so ein bisschen bekommen, ne? Also es ist nicht ganz offen, aber so schon doch noch so ein bisschen, weil man weiß nun nicht so genau, ordnet sich das jetzt alles? Läuft es dann in geregelteren Bahnen oder kommt es im Worst Case dazu, dass es genauso endet wie quasi dann nochmal, also mit so einem Game Shows, aber das ist halt offen, man weiß auch nicht so ganz, ne, wie geht's nun mit Jax und Cass weiter, das bleibt ja auch offen, also ja, irgendwie hast du ein richtig gutes Bauchgefühl gehabt.
Ja, ich mag das ja gerne, also es ist so, man hat ein gutes Bauchgefühl mit dem Ende, aber es ist noch ein bisschen so, mal gucken, wie es, also es könnte noch einen dritten Teil geben, wo dann einfach vielleicht nochmal irgendein Arsch daherkommt und das Ganze wiederholen will.
Ja, aber es muss auch nicht sein, ne? Also das ist so, es steht so jedem frei, sich da so die Gedanken zu machen, was kommen könnte und was nicht kommen könnte. Ist schon sehr cool gemacht.
Ich muss sagen, ich habe das Buch sehr gemocht. Das hat 4 Sterne von mir bekommen. Der letzte Teil ist wirklich für mich gerannt, gefühlt. Und ich will eine Verfilmung davon haben.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es verfilmt werden könnte. Ne? Man weiß es natürlich nicht. Ne? Dafür muss natürlich Game schon auch bekannter werden. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie viele Menschen das Buch bisher gelesen haben und vielleicht noch lesen werden. Aber per se, glaube ich, eignet sich das fantastisch zum Verfilmen. Also ich habe ja keine Ahnung von Verfilmungen in dem Sinne und auch nicht Filmtechnik und sowas alles. Aber so vom Gefühl her könnte ich mir vorstellen. Also ich habe so ein paar Bilder, ne, auch vom letzten Buch, ne, das in der Wüste, habe ich so Bilder im Kopf, wie es aussehen könnte, von diesen Tunneln, wo die dann im ersten Band auch ausgebildet werden und so weiter und so fort und auch, ja, auch diese Arena quasi, die sowohl im ersten als auch im zweiten Band mit da drin ist, ist schon, also vorstellen könnte ich es mir, dass sie es verfilmen, aber man weiß es halt nicht, ne?
Schon. Ich mag es sehr. Also es wäre auf jeden Fall, es hätte guten Stoff dafür, könnte man sagen. Und bin wirklich, ich finde den zweiten Teil besser als den ersten. Und ich glaube, das habe ich noch über nichts gesagt. Aber ich finde den zweiten Teil wirklich besser als den ersten.
Ich fand den zweiten so ein bisschen verwirrender als den ersten. Ich glaube, das hat es mir ein bisschen, gerade so der Anfang war so ein bisschen holprig dadurch für mich. Aber per se fand ich beide sehr, sehr stark. Also ich fand ja auch den ersten Band sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, hatte ich 5 Sterne oder 4? Nee, ich glaube 4 Sterne. Also ein wirklich sehr, sehr gutes Buch, weil 5 ist immer so für mich so ein exorbitant krasses Buch. Aber ein wirklich gutes Buch, was mich extrem gut unterhalten hat. Und dadurch, ich glaube, ich fand beide eigentlich sehr, sehr strong.
Strong. Ja. Sehr, 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 sehr strong, alle beide.
Ja.
Wirklich, ey, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Meisterwerk. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich finde die Kritik an der Stelle auch sehr cool umgesetzt. So, ich überdenke so ein bisschen mein eigenes Reality-Trash-TV-Format-Verhalten.
Ja.
Es ist so, man steht ja schon drauf, aber ich habe so festgestellt, so auf dieses ganz Extreme stehe ich nicht. Und ich glaube, das ist so der letzte Funken, der uns davon abhält, dass wir irgendwann genauso dorthin kommen. Also alles wild.
Ja, vor allen Dingen, also wenn man jetzt mal so ein bisschen Revue passiert, das hat jetzt gar nichts mehr mit dem Buch an sich zu tun, aber so auch so die letzten Jahre, so was Reality-TV angeht, es wird ja irgendwie immer schlimmer, also immer brisanter. Es muss immer noch irgendwo einen draufgesetzt werden. Es hat angefangen mit so, keine Ahnung, so ein Big Brother-Format, wo die noch alle relativ human miteinander umgegangen sind. Heutzutage schaltest du in sowas rein, alle kreischen sich an, alle brüllen sich an, werden im Worst Case noch handgreiflich, laufen halb nackt rum. Sind die ganze Zeit betrunken oder sehr, sehr oft betrunken. Und es ist alles irgendwie, es ist immer noch ein drauf, nochmal, nochmal, nochmal. Und ich will nicht wissen, wo sich das in den nächsten Jahren tendenziell hinbewegt. Also ich glaube jetzt nicht, dass es sich zu Mord und Totschlag hinbewegt, aber es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz schwierige Kiste, so was so Reality-Sachen, Reality-Shows angeht, finde ich.
Ja, ich meine gerade, also halt bestes Beispiel haben wir halt gerade leider auch im Dschungel gehabt und davor auch Kim Virginia. Ich weiß nicht, ob du. Ja, ich glaube, du kennst sie nicht. Angefangen hat sie bei Temptation Island als Verführerin, hatte dann so ein Meme kreiert, ist dann weitergegangen zu I Is The One, wo sie ein bisschen ätzend wurde, musste man sagen. Und die Dame war schon immer sehr freizügig, also so, dass selbst RTL das weg. Also sie hatte dann halt an gewissen Stellen Erdbeeren, die raufgeklebt wurden, sozusagen gefühlt. Mhm. Und die war jetzt halt im Dschungel. Davor war sie jetzt noch beim anderen Format, ich glaube, prominent getrennt, wo aber gesagt wurde, dass sie dort wohl handgreiflich geworden ist. Und dann frage ich mich, wenn das der Punkt ist, dass jemand handgreiflich wird, warum existiert so jemand noch im Fernsehen?
Ja, warum wird die Person dann noch eingeladen? Ne? Also irgendwann ist es dann auch irgendwie Ende im Gelände, so.
Ja, genau. Und dann war sie jetzt halt im Dschungel, sie hat ein bisschen was mit Mike Heiter am Laufen. Ich weiß viel zu viel darüber. Aber
ja,
halt
ich merke schon.
Mit Mike Heiter, sie hatte die ganze Zeit war so richtig von ihm besessen gefühlt und so, ja, hier, ich habe ein Kondom mitgenommen und so, tralala, hat danach dann noch so schön gesagt, auf die Art und Weise, ja, er hat dann nach dem Dschungelcamp nachts um 3 bei mir am Hotel geklingelt und wollte dann noch Sex haben und sowas, obwohl es gelogen war, was dann auch gerichtlich verboten worden ist. Und sie wurde jetzt aber für die nächste Show schon bestätigt, nämlich für Beauty and the Nerd. Verstehe ich nicht.
Nee.
Also das ist so, ich habe auch keinen Bock auf die Frau und ich schaue mir die Formate mit der dann auch nicht mehr an, weil die einfach nur anstrengend ist. Aber anscheinend stehen Leute drauf. Je nackter, je aufbrausender, je psychomäßiger muss ich mir das anschauen. Finde ich schwierig.
Mhm.
Und trotzdem weiß ich den ganzen Scheiß.
Ja, ich finde halt schwierig, gerade so Personen, die schon so gewisse Hemmschwellen überwunden haben und da auch keine Hemmungen mehr haben, die noch weiter positiv zu bestärken und sie in nächste Formate einzuladen, ist ja eine unglaublich krasse positive Bestärkung, die vielleicht eher dazu umschlägt, dass die Person noch mehr Hemmungen fallen lässt und noch schwierigere Sachen machen wird, ne? Weiß ich nicht, ob das immer so sein muss, ne? Aber gut, ich kenne mich da zu wenig aus, als dass ich mir da ein Urteil bilden kann, aber
sie hat halt auch über die Penisgröße von Mike Heiter gesprochen. Sie hat über seine Tochter gesprochen, die er extra aus der Öffentlichkeit rauslässt. Auch seine Ex-Freundin lässt sie extra aus der raus. Und so, das sind so Grenzen, die übertrittst du nicht.
Nee.
Und die hat sie übertreten. Und das ist für mich der Grund, so Formate, wo sie halt weiter drin vorkommt, schaue ich mir nicht an. Also, das ist Aber damit können wir halt allgemein halt viel bewirken, indem wir dann halt sagen, wir boykottieren das, wir schauen uns das nicht an, um halt auch zu zeigen, dass wir so da nicht sind. Aber gut, ich bin halt immer noch, ich liebe immer noch Trash-TV, ist halt so, aber halt, ich versuche mehr auf die Grenzen zu achten und hoffentlich nicht ganz so abzudriften.
Nee, nee. Ja gut, dann würde ich sagen, beenden wir doch das Trash-TV-Thema jetzt an der Stelle und kommen zu unseren wunderbaren Anne, unser Einsatz. Klappentext der Woche.
Oh mein Gott.
Wundervoll.
Unglaublich schön.
Ja, wir wählen. Achso, ja, erzähl erst, ja. Entschuldigung.
Wir wählen unser neues Buch. Ich würde sehr gerne auf diese Liste ein Buch mit draufnehmen. Allerdings ist es noch nicht erschienen. Von daher ist das in der Auswahl nicht mit drin.
Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Wie, du würdest es mit draufnehmen, aber das ist noch nicht erschienen?
Ich würde es gerne mit draufnehmen, aber deswegen, falls sich jemand fragt, so warum, wieso es nicht auftaucht.
Ach so,
verstehe. Es ist noch nicht erschienen, wenn wir die Folge aufnehmen. Somit ist die Möglichkeit, das bis zur nächsten Folge zu lesen, nicht vorhanden.
I see.
Deswegen an der Stelle wundert euch nicht. Ich hätte nämlich gerne das neue Buch von Mickel mitgenommen.
Mensch, Mickel.
Ja.
Mickel, wenn du das hörst, Mensch, Mickel, weißt du.
Mickel.
Mann, so. Mickel.
Ist halt noch nicht draußen.
Mann, Mickel,
ey. Erscheint am 28. Das heißt, für euch jetzt, die sich die Folge anhören, Mickels neuer Roman ist vor 2 Tagen erschienen. Lesen.
Warum habt ihr ihn noch nicht gelesen, ist die bessere Frage, ne?
Ja.
Möchtest du, dass ich anfange oder möchtest du anfangen?
Ich möchte mal anfangen.
Okay.
Und zwar bringe ich dir ein Buch mit, was dir vielleicht was sagt. June Hayway und Athena Liu hegen beide große Ambitionen für ihre Debütromane. Aber... Okay, ich muss lachen. Ich sehe ja Fabi währenddessen und sie hält genau dieses Buch in die Kamera. Möchtest du weiterlesen?
Ich wollte nämlich gerade so, dachte so, oh, fange ich jetzt an? Warte mal. Und dann fängst du mit den Namen an und ich erst so, okay, die Namen sollten mir was sagen. Warte mal. Und ich gucke auf den Text, den Klappentext und sehe, June Hayward und Athena Liu hegen beide große Ambitionen für ihre Debütromane. Aber während Athena einen Hit landet, interessiert sich niemand für Junes Roman. Als Athena bei einem Unfall stirbt, ist June dabei und handelt impulsiv. Sie stiehlt Athenas gerade vollendetes neues Manuskript und veröffentlicht es unter dem mehrdeutigen Künstlernamen Juniper Song. Denn verdient es diese Geschichte nicht, erzählt zu werden, und zwar egal von wem. Aber nun muss June ihre Geheimnisse hüten, koste es, was es wolle.
Ja, Fabi, Mensch, welches Buch ist das denn?
Ja, ich weiß auch nicht. Wie wär's mit Yellowface von Rebecca F. Kwang?
Aus dem Eichborn Verlag.
Das kam nämlich heute bei mir an und ich habe das gerade aus der Packstation geholt und dachte, ganz ehrlich, ich nehme es einfach mit. Keine Ahnung, ob Anne darauf Bock hätte oder nicht. Ich nehme es einfach mit. Ja, und dann kommst du um die Ecke und sagst es auch noch als Erstes. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Das ist aber... R.F. Kwang oder Rebecca F. Kwang könnte einigen von euch sogar was sagen, denn sie hat ein sehr dickes, fettes Buch geschrieben namens Babel. Das steht bei mir auch schon im Regal, aber ich habe so einen gewissen Respekt davor, weil es wohl sehr slow-paced sein soll und sehr langsam erzählt wird. Und Yellowface ist halt ein bisschen dünner und erzählt eine Geschichte, die jetzt nichts mit Fantasy-Romanen zu tun hat, aber eine sozialkritische Geschichte, die auch unter anderem mit, ich glaube, sogar Rassismus zu tun hat und Alltagsrassismus und sowas alles. All das kommt da unter anderem mit vor. Deswegen habe ich gedacht, könnte das ganz interessant sein. Und du hast es wahrscheinlich auch gedacht, sonst hättest du es ja nicht mitgebracht.
Genau. Du denkst wahrscheinlich gerade, das Buch ist sehr dünn. Guck mal auf die Seitenzahlen.
Warte, ich gucke. Also es wirkt sehr dünn. Also es bei mir steht 382. Das sind die Danksagungen.
Ja, es sieht relativ dünn aus. Es tut nur so.
Es tut nur so.
Es tut nur so. Weil daneben habe ich nämlich ein Buch mit ungefähr genauso viel, was halt doppelt so dick ist.
Oh, wow. Ja, moin.
Ja, gut. Ja, moin.
Ja, Anne, da hast du mir meinen ersten Klappentext gleich mit weggenommen. Toll.
Ja, und du hast meinen Klappentext vorgelesen.
Gut, also ich will ja nicht sagen, wir haben jetzt schon einen Klappentext, den wir potenziell jetzt nehmen werden, aber wollen wir die anderen auch noch vorlesen?
Ja,
das war ja schon richtig gut. Ja. Soll ich weitermachen oder möchtest du?
Ich versuch's nochmal, okay?
Okay, mal gucken, ob ich dann. Ey, wenn du jetzt noch ein Buch vorliest, was ich auch habe, dann.
Das nächste Buch. Ja. London, Nachkriegszeit. Jane hat ein besonderes Faible für Mathematik. Deshalb rechnet sie sich aus, dass ihre Chancen auf persönliche Unabhängigkeiten steigen, wenn sie selbst einen Heiratskandidaten bestimmt. Ihre Wahl fällt auf den in sich gekehrten und an Jane wenig interessierten Dr. Augustine Lawrence. Als dieser in die Ehe einwilligt, ihr aber verbietet, auch nur einen Fuß in sein Anwesen außerhalb der Stadt zu setzen, in dem er jede Nacht verbringt, wird Jane klar, dass das Erlernen des blutigen Arzthandwerks nichts ist im Vergleich zu dem, was des Nachts auf Lynbridge Hall vor sich zugeht. Das ist Schauerroman-Juwel, so wird es betitelt. Und zwar handelt es sich um Der Tod der Jane Lawrence und geschrieben von Caitlin Starling und im Penhaligon Verlag erschienen.
Das hatte ich dir das, ich glaube, das hatte ich in diesem Vorstellungsgedöns mitgebracht, ne? Aha. Ja, das klingt auch sehr gut. Sonst hätte ich es ja nicht mitgenommen.
Ja.
Aber es war so, ich glaube, ich war ein bisschen skeptisch, weil es extra als Schauerroman betitelt wurde und ich nicht wusste, ist Schauerroman jetzt gruselig oder ist es einfach nur so ein bisschen Deswegen war ich da so ein bisschen skeptischer, was das angeht.
Ich weiß es nicht. Es hört sich eher an nach so huhuhu und nicht nach wirklich gruselig.
Okay. So, dann kommen wir mal zu meinem Klappentext der Woche. Wehe, du hast das jetzt auch noch da irgendwo in der Hand, dann weiß ich aber auch nicht mehr, ne? Das Buch kam tatsächlich Anfang des Jahres raus und ich wollte es sehr gerne lesen, kam aber bisher noch nicht dazu. Der Klappentext lautet wie folgt: Eine verbotene Liebe und ein Geheimnis, das alles zerstören könnte. Signa ist vom Tod berührt. Seit ihre Eltern verstorben sind, glauben ihre Verwandten, dass sie verflucht ist. Bis Signa eines Tages von ihrem Cousin in das wunderschöne Herrenhaus Thorn Grove eingeladen wird. Die rauschenden Bälle und eleganten Gäste faszinieren Signa, doch der Glanz verbirgt ein düsteres Geheimnis. Die Tochter des Hauses, Blythe, wurde vergiftet und der Täter steht der Familie näher als vermutet. Als der Tod dann höchstpersönlich erscheint, um Signa bei dem Rätsel zu helfen, weckt er in ihr verbotene Gefühle, die sie in einen dunklen Abgrund reißen könnten.
War das Falling Princess?
Nicht ganz. Belladonna heißt das. Die Berührung des Todes von Adeline Grace bei Ars Edition oder Ars Edition Anfang des Jahres im Januar erschienen. Wird tatsächlich ein Dreiteiler, wenn ich das hier richtig sehe. Und was ich ganz interessant fand, war halt auch einfach, dass der Tod als Person quasi erscheinbar in diesem Buch erscheint. Und das fand ich ganz spannend. Aber bisher kam ich leider noch nicht dazu, das zu lesen.
Bei Terry Pratchett ist der Tod auch eine Person. Und dann wird immer in Großbuchstaben geschrieben, wenn er kommt. Er hat keine Anführungszeichen.
Ja, richtig so. Ist ja auch der Tod.
Ja. Okay, ich habe noch ein Buch. Das habe ich schon ein bisschen angefangen. Kam aber noch nicht weiter dazu. Auch von Anfang des Jahres. Die Chancen bestehen, dass du es auch rausgesucht hast. Als Katrina Smith mit 18 Jahren starb, begann ihr Leben erst so richtig. Denn als Untote ist sie endlich diesen mühsamen Gefühlskram los. Schmerzen, Eifersucht, Aufregung. Nicht mehr ihr Problem. Dafür ist sie stark und passt viel besser in ihre Familie als Vampiren, Hexen und Werwölfen. Doch dann steht plötzlich ihr neuer Nachbar, Tate Walker, vor der Tür. Der ist nicht nur unverschämt gut aussehend, sondern leider auch Mitglied einer Familie von Jägern. Der Erzfeind aller Übernatürlichen. Katharina ist sofort bereit, mit diesem nervigen Tate kurzen Prozess zu machen. Aber das Schicksal hat es anders mit ihnen vor. Nach einem missglückten Seelenfluch können Katharina und Tate sich nur noch wenige Metern voneinander entfernen. Mehr Horror geht nicht, selbst für Untote. Wäre da nicht Katrinas verräterisches totes Herz, das plötzlich wieder sanft zu schlagen beginnt.
Das ist das Buch von Tina Köpke.
Ja. Hunting Souls, unsere verräterischen Seelen, im Koppenrad Verlag erschienen und so ein auch unglaublich schönes und hübsches Buch.
Das stimmt.
Bisher bis Seite 80 gelesen. Und ich habe so Wednesday Addams Vibes und das ist mit so viel Humor und kleinen Sidekicks und allen drum und dran. Das ist echt toll.
Süß.
Und es lässt sich auch sehr, sehr, sehr schön und sehr leicht lesen, was ich auch sehr cool finde.
Ja. Anne, es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach. Ich bringe auch noch ein Buch mit, das hast du tatsächlich nicht bisher erwähnt. Wer hätte es gedacht, sonst hätte ich mich nochmal aufgeregt. Aber es ist ein Buch, was ich rein optisch schon unglaublich schön finde und es eigentlich sehr, sehr gerne demnächst lesen möchte. Es kam Anfang Februar raus, am 1. Und zwar geht es da um eine Frau, die Götter tötet, einen brotbackenden Prinzen, Rittern, Ritter, nicht Prinz, und ein adliges Mädchen mit einem Gott im Gepäck.
Ich habe das Buch hier.
Die unaufhaltsame Kissen hat sich das Töten von Göttern zu ihrem Beruf gemacht. Doch eines Tages trifft sie auf einen Gott, den sie nicht töten kann. Skedi, der Gott der Notlügen. Er ist an das junge, adlige Mädchen Inara gebunden, das ohne ihn sterben würde. Gemeinsam müssen sie nach Blenraden reisen, die letzte Stadt, in der es noch wilde Götter gibt. Der ehemalige Ritter Elogast hat dasselbe Ziel, aber auch ein großes Geheimnis. In seinen Händen liegt das Schicksal des Landes. Nichts ahnend, was im Herzen von Blenraden lauert, trifft die ungleiche Gruppe ihre Reise an.
Es ist Godkiller.
Ja, Godkiller von Hannah Kaner, im Piper Verlag erschienen und ich glaube, es soll eine Dilogie werden. Also es gibt noch einen weiteren Band, der heißt Sunbringer, der kommt irgendwann Mitte des Jahres, glaube ich, raus oder Ende des Jahres, bin ich mir jetzt unsicher. Und ich finde dieses Cover so unglaublich schön. Es ist ein riesiger Vollmond drauf, davor steht ein Hirsch und es ist sehr in herbstlichen gedeckten Tönen und damit kriegst du mich sofort. Es ist Waldtiere, herbstlich gedeckte Töne und ein Mond. Ich weiß nicht, was in dem Buch steht, aber ich muss es haben.
Und da Ravenhall Academy Teil 2 nicht der Fall?
Ja.
Vom Cover her ist es genau das, was du gerade beschrieben hast.
Nein, aber da habe ich ja den ersten Band gelesen und den fand ich nicht ganz so toll.
Nun. Entschuldigung. Bevor ich mich entscheide, wichtige Frage: Hast du Hunting Souls da?
Nee, ich besitze Hunting Souls nicht.
Dann bleiben wir dabei und ich werde nicht auf Hunting Souls bestehen, weil ich habe zwei Exemplare, weil ich ja eigentlich dorthin wollte, aber hat ja nicht stattgefunden, weil ich eins hatte für dich zum Autogrammieren.
Oh.
Das kriegen wir aber hin, dann bringe ich dir das zur Leipziger Buchmesse mit.
Ich bin gespannt.
Dann kriegst du dein Exemplar. Okay, dann muss es Yellowface werden.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es... Muss es Yellowface werden? Wir haben es beide mitgebracht und eigentlich hatten wir mal ganz am Anfang uns darauf geeinigt, wenn wir zufällig, aus welchem Grund auch immer, das gleiche Buch mitbringen, muss es das eigentlich werden, soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, definitiv. Dann geht es gar nicht anders. Ich meine, es hat knapp 400 Seiten. Vielleicht zweiteilen wir es. Mal gucken im Endeffekt so, wie es wird oder ob wir halt komplett im Bann drin sind.
Ich würde es auch so ein bisschen davon abhängig machen, wie gut wir durchkommen. Ne? Es ist ja nun mal kein Fantasy-Roman. Es ist wirklich eine Slice-of-Life-Geschichte. Naja, nicht ganz, aber eine Geschichte über die reale Welt, über eine Geschichte in der normalen Welt. Es könnte natürlich ein bisschen slow-paced sein. Es könnte natürlich, ne, wer weiß, vielleicht ist es aber auch so spannend und wir regen uns teilweise vielleicht so über Sachen auf, dass wir da durchraschen, das weiß ich natürlich nicht, aber ich freue mich sehr, weil, wie gesagt, das wird mal wieder was anderes als diese Fantasy-Romane, die wir jetzt viel gelesen haben, und mal wieder was Neues. Und wird kein Krimi, cool. Kein Thriller, sondern was ganz anderes.
Ich denke mal, ich werde so von der Gefühlsebene wahrscheinlich so drin sein wie in Black Swan. Wo sie auch so Stück für Stück das übernimmt, weißt du?
Ja, wobei ich Black Swan schon teilweise echt spoopy fand. Dann so ja, bestimmte Szenen.
Das ging schon. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich finde, das Buch sieht auch unglaublich hübsch aus, muss ich dazu sagen.
Hast du es mal ausgepackt?
Nee, noch nicht.
Guck mal, was vorne draufsteht.
Die letzte Front. Wie cool ist das denn?
Und da steht Athena Leo und durchgestrichen und dann steht Juniper Song.
Oh mein Gott.
Ja.
Das Ding ist halt, das Buch kommt halt mit Schutzumschlag. Den Schutzumschlag ziehe ich dann immer ab, wenn ich es dann halt lese. weil halt der knickt, also er knickt so. Ja. Ich finde das auch immer unangenehm. Also ich mumme mich halt meinen Lesesessel und dann möchte ich halt das Buch fühlen. So, das muss ich halt schon in der Hand haben. Von daher, ach cool. Cool. Okay, da freue ich mich drauf. Das wird richtig, richtig nice.
Ja, ich auch.
Okay.
Anne.
Ja. Wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Ob mit halbem oder ganzem Buch, werdet ihr noch mitbekommen. Wir preppeln wieder ein Buddy-Read natürlich zusammen. Die Uhr ist auch schon bereit. Das ist jetzt an der Zeit.
Das ist die Feierabenduhr. Ja.
Ja. Wir machen wieder ein Buddy-Read zusammen. Werdet ihr dann einfach huscht hinterher, rennt dort mit rein. Wir freuen uns auf euch. Mhm. Passt auf euch auf, habt eine wundervolle Woche. Nächste Woche wieder einschalten, weil wenn nicht, dann komme ich vorbei, schmiere eure Füße mit Leberwurst ein und setze einen Hund davor ab.
Mhm.
Nicht nur unangenehm, sondern auch noch kitzlig, die ganze Sache.
Ja, moin. Okay. Ja, dann wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche und bye-bye.
Bye-bye.